Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Fast auf den Tag genau 8 Jahre nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste gestern ein Mann in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge. Mindestens 2 Menschen wurden getötet, zahlreiche zum Teil schwer verletzt. Die Einzelheiten fasst unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach zusammen.
Das Zentrum von Magdeburg ist gleich einer Geisterstadt. Der Weihnachtsmarkt ist bis in die Nacht hinein weiträumig abgesperrt. Mehrere Lazarettzelte sind auf einer Kreuzung aufgebaut. Davor schwer bewaffnete Spezialeinheiten. Die vorläufige Bilanz des Anschlags: 2 Tote, davon 1 Kind und über 60 Verletzte, davon rund 15 Schwerverletzte. Sichtlich um Fassung ringend äußert sich Magdeburgs parteilose Oberbürgermeisterin Simone Boris kurz vor Mitternacht.
Und bin mit dem Herzen bei den, Entschuldigung, bei den Opfern und bei den Angehörigen. Und wir haben uns überlegt, dass wir in der Nähe die Möglichkeit des Trauerns eröffnen wollen, und zwar in einer Johanneskirche.
Laut Polizei soll der Täter mit einem schwarzen Geländewagen mehrere 100 Meter über den Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gefahren sein. Zwar hat die Stadt rund um Magdeburgs Weihnachtsmarkt Betonpoller schon vor Jahren errichtet, allerdings gibt es dort Lücken, wo die Straßenbahnschienen verlaufen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Es handelt sich um einen 50-jährigen Arzt aus Saudi-Arabien, der seit 2006 in Deutschland lebt, sagt Sachsen-Anhalts-Innenministerin Tamara Zichang, CDU.
Er verfügte über eine Niederlassungserlaubnis und damit einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Er war zuletzt als Arzt in Bernburg tätig. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand hat er als Einzeltäter gehandelt. Erkenntnisse über weitere Täter gibt es nicht.
Ministerpräsident Rainer Haseloff sieht deutliche Parallelen zum Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz, ziemlich genau vor 8 Jahren, bei dem 13 Menschen getötet wurden.
Das ist ja sozusagen auch eine zeitliche Synchronisation, die da stattgefunden hat, die auch politisch nochmal in großem Maße, ohne jetzt tiefer einsteigen zu wollen, zu bewerten ist. So, das ist sozusagen der Rahmen.
Das genaue Motiv sei allerdings nach wie vor unklar, teilt die Polizei Magdeburg mit. Man ziehe alles in Betracht. Die Polizeiinspektion Magdeburg hat ein Hinweisportal im Internet eröffnet, auf dem Zeugen Videos und Fotos hochladen können. Für Angehörige gibt es eine Bürgerhotline. Am Abend soll eine Gedenkveranstaltung im Dom stattfinden. Bereits am Vormittag wird der Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg erwartet.
Soweit der Bericht von Niklas Ottersbach. Der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler sagte in dieser Sendung, eigentlich seien Weihnachtsmärkte in Deutschland sicher.
Wir haben die Poller, es gibt sehr viel mehr Polizei, sowohl in Uniform als auch in Zivil. Es gibt Überwachungskameras. Also es wird alles getan natürlich, um Weihnachtsmärkte, aber wie auch jede große Menschenansammlung in den letzten Jahren in Europa und in Deutschland, haben immer besondere Sicherungsmaßnahmen. Und wenn diese greifen und funktionieren, wie bei der EM zum Beispiel in Deutschland gesehen, wo es eben keine Anschläge auf die doch sehr großen Fanzonen überall im Land gab, dann ist das alles relativ sicher. Also kann es eigentlich nur hier um ein Versehen, eine Lücke, einen Fehler im Sicherheitskonzept sich handeln.
Der grüne Innenexperte Konstantin von Notz warnte mit Blick auf die saudi-arabische Herkunft des mutmaßlichen Täters vor voreiligen Schlüssen.
Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, einmal für die Lehren, die man aus solchen entsetzlichen Taten ziehen muss und sollte, eben nicht voreilig irgendwelche Schlüsse zu ziehen, wie es gestern Abend beklagenswerterweise wieder zigtausendfach auf Social Media passiert ist. Der Täter ist offenbar in Saudi-Arabien geboren und seit 2006 in Deutschland und arbeitet in Sachsen-Anhalt als Arzt. Und da waren die Urteile dann sehr schnell zur Hand. Wir wissen aber aus vergangenen Anschlägen und ähnlichen Szenarien, dass man sehr genau hingucken muss, bevor man versteht, was hier überhaupt passiert ist.
So der Innenexperte der Grünen, Konstantin von Notz. Der US-Kongress hat einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte im letzten Moment abgewendet. Der USA-Experte Philipp Adorf verwies in dieser Sendung auf die ganz besondere Beziehung zwischen Donald Trump und Elon Musk.
Wir sehen, dass Elon Musk gewisse Ziele verfolgt, eine Reduzierung der Staatstätigkeit. Da kann man sagen, damit rennt er eigentlich in der Republikanischen Partei offene Türen ein, weil das die Republikanische Partei seit Jahrzehnten fordert, weniger Staat, weniger Staatsausgaben. Donald Trump hingegen ist in dieser Frage nicht unbedingt ideologisch so gefestigt. Er und auch J.D. Vance sind offen für bestimmte Ausgaben, für einen Sozialpopulismus, für einen ökonomischen Nationalismus. Und da ist es schon ein Stück weit überraschend, dass Elon Musk in dieser Frage auch so nach vorne geprescht ist und dann auch in der Lage war, Donald Trump da scheinbar zu beeinflussen. Und das könnte eben auch negativ für Elon Musks Einfluss sein, weil wenn Trump eine Sache nicht mag, dann ist es, wenn ihm jemand die Aufmerksamkeit stiehlt.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft Israel vor, tausende Palästinenser im Gazastreifen von der Frischwasserversorgung abzuschneiden. Das seien Völkermordhandlungen. Der Holocaust-Forscher Omer Bartow unterstrich diese Einschätzung in dieser Sendung.
Das Ziel ist, so scheint es, der ganze Gazastreifen unbewohnbar machen. Und man könnte sehen, dass es eine systematische Zerstörung von Universitäten, von Schulen, von Moscheen, von Museen, Krankenhäusern und natürlich auch Infrastruktur gibt. Und das heißt, dass am Ende von dieser Kampagne der Gazastreifen unbewohnbar sein wird und dass es keine Möglichkeit mehr für eine palästinensische Kultur und Identität im Gazastreifen bleiben wird. Und deshalb habe ich gesagt, das ist eine genozidiale Kampagne.
Im Prozess um den islamistisch motivierten Mord am Geschichtslehrer Samuel Paty in Frankreich sind die 8 Angeklagten zu Haftstrafen zwischen 1 und 16 Jahren verurteilt worden. Caroline Düller.
Sie sei aufgewühlt, aber erleichtert, sagte Samuel Patys Schwester Gaëlle, als sie nach der Urteilsverkündung vor den Wald aus Kameras und Mikrofonen trat. Der Prozess habe nicht alle Antworten gebracht, auf die sie gehofft hatte, so Paty, aber er habe ihr Halt gegeben, um vorwärts zu kommen. Die 8 Angeklagten wurden zu Haftstrafen zwischen 1 und 16 Jahren verurteilt. Bei den meisten von ihnen waren die Richter in ihrem Urteil strenger, als es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.
Im Vergewaltigungsprozess um Gisèle Pelicot ist der Hauptangeklagte in dieser Woche zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat seine damalige Ehefrau betäubt und zur Vergewaltigung angeboten. Die französische Politologin Emilia Roark zeigte sich in dieser Sendung skeptisch, ob es zu einer nachhaltigen kulturellen Veränderung kommt.
Was ich wiederum schwierig finde, ist jetzt einen Hyperfokus auf diese Figur zu stellen, einfach weil wir uns nicht beschäftigen mit den gesellschaftlichen Strukturen, mit den gesellschaftlichen Normen und Narrativen, die es überhaupt verlangen, dass sie diesen Mut aufbringen muss. Und deshalb finde ich das problematisch, das noch einmal und noch einmal zu betonen, wie mutig sie ist und dass sie eine Ikone ist und dass sie eine Heldin ist. Und noch dazu, es gab auch in dem Fall Pelicot einen Fall von sexuellem Missbrauch von Kindern, nämlich von der Tochter. Und ihre Rolle als Mutter in diesem Fall wurde überhaupt nicht kritisch hinterfragt oder besprochen. Sie hat ihre Tochter nicht unterstützt, sondern sie hat das einfach verleugnet am Anfang.